Herzlich willkommen zu NPP, dem Netzpolitik-Podcast, heute mit einem Gast, über den ich mich ganz besonders freue. Wir sprechen mit Linus Giese. Hallo Linus.
Hallo, ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
So, wir machen das Corona-Safe von zu Hause aus. Ich sitze mit einer Decke über dem Kopf vor meinem Mikrofon und Rechner und Linus, ich glaube, auch bei dir zu Hause.
Ja, oder? Ich sitze auch zu Hause auf meinem Schreibtischstuhl vor meinem Rechner und fühle mich wohl.
Linus, du bist, würde ich sagen, kann man schon sagen, netzprominent inzwischen. Du bist nämlich sehr aktiv seit ein paar Jahren im Netz. Bloggst du, schreibst du, du bist auf Twitter oder auf sehr vielen Social-Media-Kanälen auch unterwegs. Über deine eigene Geschichte, über dein eigenes Leben, über deine Transition und setzt dich auch auf allen möglichen Kanälen eben für die Rechte von Transmenschen ein. Und du hast gerade ein Buch veröffentlicht, ich glaube gerade im August, richtig?
Ja, genau, am 18. August ist es erschienen.
Ein sehr tolles Buch mit dem Titel »Ich bin Linus«. Und auf dem Titel dieses Buches ist eine Kaffeetasse abgebildet, die ja eine ziemlich zentrale Rolle spielt in deiner Geschichte. Und ich finde diese Geschichte sehr schön. Willst du vielleicht mit der Geschichte einsteigen?
Ja, sehr gerne. Auf dem Cover ist ein Kaffeebecher und das hat für mich einen ganz besonderen Hintergrund, weil ich quasi mein Coming Out in einem Starbucks am Frankfurter Hauptbahnhof hatte damals. Das ist auch fast genau auf den Tag quasi 3 Jahre her, also es war am 4. Oktober 2017 und es war irgendwie, also ich hatte schon den ganzen Sommer lang 2017, so hatte sich das bei mir aufgebaut, so das Gefühl, dass ich gedacht habe, so ich muss jetzt endlich diesen Schritt gehen und sagen, ich bin Linus, ich bin ein Mann, ich möchte so leben und dann kam das einfach so über mich damals, als ich im Starbucks stand, da wird man ja immer bei der häufig bei der Bestellung gefragt, ob der Name auf den Becher geschrieben werden soll und dann habe ich gesagt, Linus. Und das war so der erste Moment, wo ich meinen Namen gesagt habe und ich habe dann, als ich dann da raus bin, war ich irgendwie wirklich auch so, also habe ich so ein bisschen gezittert und hatte das Gefühl, mein Herz schlägt schneller, weil das einfach für mich so, es war wie so ein Schritt, den ich gegangen bin. Und dann habe ich ein Foto von dem Becher gemacht und das dann auf Facebook gestellt und dann so meinen FreundInnen gesagt, so bitte nennt mich ab jetzt Linus. Und das ist quasi so die Hintergrundgeschichte zu dem Becher.
Genau, und ich fand das sehr schön, dass du eben im nächsten Schritt, wie du beschrieben hast, ja dann eigentlich eben diese Geschichte, die sich ja in einer Starbucks-Filiale analog zugetragen hat, dann aber sofort über Facebook dann nochmal anders öffentlich gemacht hast. Und du beschreibst dann, glaube ich, wie du dann, nachdem du das gemacht hast, machst du alles aus, machst alle deine Geräte aus, machst dein Telefon aus und legst dich da erstmal aufs Bett oder konntest irgendwie nicht weiter im Netz sein. Warum hast du dann erstmal alles abgeschaltet danach?
Ich glaube, weil ich einfach unglaublich aufgeregt war bei dem Gedanken, so was wird es für Reaktionen geben, was werden die Menschen dazu sagen, werden sie mir glauben oder werden sie irgendwie auch Zweifel äußern? Also da war ich einfach unglaublich angespannt und für mich war es quasi wichtiger, das irgendwie rauszusenden, als jetzt irgendwie auch zu gucken, was sind die Reaktionen. Also ich hatte einfach das Gefühl, es muss jetzt in der Welt sein. Und das war auch damals, glaube ich, ein Tag vor Beginn der Frankfurter Buchmesse, so dass ich das quasi auch irgendwie da so online gestellt habe und dann am nächsten Tag auf die Buchmesse gegangen bin und quasi einfach gehofft hatte, dass möglichst viele Menschen meinen Post gesehen haben, wenn ich sie dann am nächsten Tag im analogen Leben sehe, dass sie dann irgendwie auch quasi dann Linus sagen oder Bescheid wissen. Und aber ich habe mir natürlich auch das Leben ein bisschen schwer gemacht, dadurch, dass ich selber gar nicht mehr überprüft habe, ob es nette Antworten oder nette Kommentare gab, weil ich einfach viel zu nervös gewesen bin.
Und wie war das dann, als du am nächsten Tag auf die Messe gegangen bist? Hat sich deine Erwartung erfüllt? Weil du beschreibst ja in dem Buch auch, das fand ich auch sehr schön, dass sozusagen diese Idee des Coming Out ein einmaliger Prozess, so eine Art Big Bang sei, völlig unrealistisch ist, weil es eigentlich ein sehr lang andauernder Prozess ist, den man immer wieder wiederholen muss.
Ja, also ich glaube so, insgesamt hat sich meine Erwartung dann an diesem Tag schon erfüllt. Also ich war halt unglaublich aufgeregt und ich hatte unglaublich Angst vor davor, irgendwie halt dann Menschen zu begegnen. Aber die, die es halt vorher gesehen hatten, die haben sehr verständnisvoll oder sehr zugewandt reagiert. Aber natürlich bin ich auch auf Menschen getroffen, die irgendwie nicht auf Facebook sind oder die meinen Post halt nicht gesehen hatten, so dass ich auch da schon dann in Situationen gekommen bin, wo ich dann irgendwie ja, mich dann erklären musste oder dann halt nochmal ein Coming-out hatte. Also wirklich so diese Idee, dass ein Coming-out so irgendwie etwas Einmaliges ist und man bläst es in die Welt und dann ist es erledigt, das konnte ich mir dann halt relativ schnell abschminken, weil ich immer, also ich komme bis heute immer wieder in Situationen, wo ich irgendwie mich erklären muss oder wo ich es irgendwie, wo ich wieder ein kleines Coming-out habe oder wo ich mich, also mittlerweile habe ich ja auch das Privileg vielleicht, dass ich auch entscheiden kann, möchte ich quasi ein Coming-out, weil ich auch irgendwie, wenn ich jetzt, ich war jetzt vor einiger Zeit beim Ohrenarzt, da lege ich einfach meine Karte hin und da steht dann Herr Giese drauf und da muss ich ihm nicht noch irgendwie was Zusätzliches erklären zu mir oder so. Aber gerade so am Anfang, da ich ja irgendwie noch nicht so, glaube ich, aus, wie viele sich so einen herkömmlichen Mann vorstellen, in Anführungsstrichen. Und da war ich noch viel häufiger so in der Situation, dass ich irgendwie Menschen korrigieren musste oder mich erklären musste oder so.
Ja, und vor allem, wie du ja auch beschreibst in dem Buch, am Anfang hattest du ja vor allem noch auf deinen ganzen Dokumenten ja auch eben deinen alten abgelegten Namen noch draufstehen, ne? Also ich würde gerne ein bisschen darüber sprechen, zu sagen, wie dieser ganze Prozess, weil der in Deutschland und vielen anderen Ländern ja nach wie vor auch nicht ganz einfach ist, sagen, den man da gehen muss, um überhaupt dann zum Beispiel sowas wie eine Namensänderung auch zu erwirken. War, genau, du beschreibst es ja auch sehr eindrücklich, wie man eben am Anfang, jedes Mal, wenn du eben deine Krankenversicherungskarte oder irgendeinen Ausweis oder dem Vermieter auch einfach nur einen Lohnauszug vorlegen musst, der Vermieterin jedes Mal wieder eigentlich in die Situation kommst, ja, etwas über dich preisgeben zu müssen, das du vielleicht gar nicht willst in der Situation.
Genau, also ich habe meinen Namen geändert im März 2019 und das war für mich, glaube ich, so einer der größten Schritte so in den letzten Jahren, weil es für mein Leben einfach unglaublich erleichtert hat, weil ich eben nicht mehr immer erklären muss, sondern jetzt eben ein Dokument habe, auf dem mein richtiger Name steht. Aber der Weg dahin war nicht so einfach. Also es gibt ja in Deutschland zwei Möglichkeiten, Namen und Personenstand zu ändern für Transmenschen. Also es gibt zum einen das Transsexuellengesetz, das TSG, was es ja jetzt schon sehr lange gibt und wo auch immer wieder quasi irgendwie Gesetze oder Teile davon irgendwie gekippt wurden, weil sie verfassungswidrig sind. Also da war ja auch irgendwie noch lange festgelegt, dass quasi irgendwie Transmenschen sich quasi sterilisieren lassen müssen, bevor sie ihren Namen und so weiter ändern können und so. Also da hat sich mittlerweile viel geändert, aber das Gesetz besteht immer noch und das legt fest, dass Transmenschen, die ihren Namen und ihren Personenstand ändern wollen, brauchen zwei Gutachten bei zwei unterschiedlichen Psychologen, Psychiatern und müssen dann quasi mit diesen Gutachten wirklich vor Gericht gehen und eine Namensänderung beantragen und dafür dann Geld zahlen. Das ist dann meistens so zwischen 1.500 und 3.500 €. Und das ist natürlich schon, also schon überhaupt so dieser Prozess, dass du irgendwie zu irgendeinem fremden Gutachter gehen musst, der irgendwie bewertet, ob du trans genug bist oder ob das hier seine Richtigkeit hat, ist ja schon, das hat ja schon sehr viel mit Fremdbestimmung zu tun. Also jemand anders bestimmt irgendwie, ob du wirklich ein Mann bist oder wirklich eine Frau bist. Und also ich bin nicht den Weg über das TSG gegangen, ich bin den Weg über den Paragraph 45b gegangen, der ist, glaube ich, im Anfang des Jahres 2019 ist der quasi so ein bisschen so an den Start gegangen und war eigentlich gar nicht für Transmenschen gedacht, war aber so schwammig formuliert, dass er gerade zu Beginn von vielen Transmenschen genutzt wurde, weil ich glaube, im Gesetzestext war einfach festgelegt, dass er von Menschen mit einer Variante der Geschlechterentwicklung benutzt werden. Also, dass er auf diese Menschen zutrifft. Und ich bin dann einfach zu meiner Hausärztin gegangen, habe mir einen Attest ausstellen lassen und bin damit dann zum Standesamt gegangen und habe meinen Namen und meinen Personenstand geändert und habe 25 €, glaube ich, gezahlt dafür. Und das war natürlich so bedeutend weniger diskriminierend und bedeutend weniger auch irgendwie jetzt durch invasive oder übergriffige Fragen geprägt. Also es war für mich ja einfach der deutlich leichtere Prozess. Aber als dann irgendwie quasi so die Bundesregierung darauf aufmerksam wurde, dass auch Transmenschen diesen Paragraphen nutzen, hat, glaube ich, auch Horst Seehofer sich damals eingemischt und hat quasi so die Standesämter in Deutschland dazu angehalten, dass bei Transmenschen nicht mehr durchzuführen und so. Es gibt aber immer noch Transmenschen, die Erfolg haben auf diesem Weg. Also ich empfehle auch immer, es trotzdem nochmal zu versuchen. Also vielleicht hast du Glück, vielleicht nicht. Aber für mich war es, also ich wäre, glaube ich, auch den Weg über das TSG, glaube ich, nicht gegangen, auch schon aus Prinzip nicht, weil ich gar keine Lust gehabt hätte, mich irgendwie da zwei Gutachten auszusetzen.
Ja, weil es mit so einer Kategorisierung oder auch einer Art von Pathologisierung dann einhergeht, dass man sich erst irgendwie als defizitär da erklären muss, um dann überhaupt sein Recht nutzen zu können.
Ja, oder auch so, dass du da reingehst und ja auch bestimmten Erwartungen entsprechen musst. Also ich bin zum Beispiel jetzt irgendwie ein Transmann, der sich auch gerne die Nägel lackiert oder der gerne irgendwie geblümte Jacken trägt. Und ich möchte gar nicht erst irgendwie mit einem Gutachter darüber diskutieren, ob ich dann noch trans genug bin, wenn ich mir doch die Nägel lackiere oder so. Und ich glaube, ja, dass das schon ein sehr, sehr schmerzhafter und sehr anstrengender Prozess ist, so bewertet zu werden. Also ab und an teilen auch Menschen auf Twitter ihre Erfahrungen bei solchen Gutachten und ich glaube, ja, dass das schwer auszuhalten ist, auch für die Betroffenen.
Ja, du hast es gerade schon angesprochen, das finde ich auch, in dem Buch schreibst du auch viel darüber, dass es eben ja einerseits so eine Art von Erwartung gibt, sozusagen, weil das, was du jetzt gerade beschreibst, auch diese Situation mit den Gutachtern, das stelle ich mir, ist fast so eine Art Bewerbungsgespräch. Ich stelle mir es vor, wie so ein Bewerbungsgespräch irgendwie für die Identität, dass man überhaupt sein darf, wer man ist. So. Du beschreibst ja auch, wie bei vielen Leuten die Vorstellung eben vorherrscht, dass man so eine Art Übererfüllung dann leisten muss. Also, dass du dann halt der ultramännlichste Mann am besten sein sollst, irgendwie, der eben bloß nicht Make-up oder Nagellack oder was auch immer sonstige weiblich konnotierte Attribute dann irgendwie mehr an sich haben darf. Und du beschreibst aber auch, dass du daran überhaupt kein Interesse hast, dass du eigentlich dein Interesse darin auch liegt, diese Kategorien für dich auch irgendwie. Ja, oder überhaupt für dich neu zu definieren, was Männlichkeit ist und im Zweifelsfall auch diese stereotypen Rollen einzureißen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das hat sich bei mir auch im Laufe der Zeit entwickelt. Also ich glaube, so in den Monaten nach meinem Coming Out war ich auch, glaube ich, noch bei diesem Punkt viel unsicherer. Also ich habe irgendwie zum Beispiel vor meinem Coming Out habe ich immer gern die Flow gelesen. Das ist so eine eher weiblich konnotierte Zeitschrift oder so. Und habe dann zum Beispiel so gedacht, ach, das darf ich jetzt nicht mehr lesen, so als Transmann. Und also so keine Ahnung, was man als Transmann lesen soll irgendwie. Also da habe ich selber an mir beobachtet, wie ich in so Klischee-Denken gerutscht bin.
Was hast du dir dann geholt, die Automotorbild?
Ja, so ungefähr wirklich. Also, dass ich dann irgendwie gedacht habe, ich muss jetzt auch sowas irgendwie ändern. Und ich glaube aber, dass ich da auch nicht alleine bin mit. Ich habe jetzt kürzlich das Buch von einer Transfrau gelesen, die vor ihrem Coming Out irgendwie total erfolgreich war als Journalistin und den Mount Everest bestiegen hat und so. Und nach ihrem Coming Out dann zum Beispiel irgendwie, wenn sie das Gefühl hatte, ihr wird nicht zugetraut, einparken zu können, als Frau dann auch nicht mehr eingeparkt hat, sondern dann lieber den Mann gebeten hat, einzuparken oder die Weinflasche dem Mann gegeben hat, damit er sie öffnet, weil ihr nicht zugetraut wird als Frau, dass sie die entkorken kann und so. Also ich glaube, ich musste schon so ein bisschen aufpassen, dass ich nicht in so Klischees rutsche. Und dann auch erstmal so für mich eigentlich herausfinden, was möchte ich eigentlich, also was bedeutet das eigentlich, Mann sein für mich? Und wer sind für mich vielleicht auch irgendwie männliche Vorbilder? Woran kann ich mich orientieren? Und das finde ich gerade so beim Thema Mann sein gar nicht so einfach heraus. Also was ist quasi irgendwie auch gute Männlichkeit oder was ist irgendwie Männlichkeit, die ich mir zum Vorbild nehme? Weil wir reden ja irgendwie viel über toxische Männlichkeit und irgendwie, keine Ahnung, dass Ich habe in einem anderen Buch gelesen von so einem Experiment, was an einer Grundschule durchgeführt wurde, wo Jungen gefragt wurde, was sie in so eine Box tun, auf dem das Wort Männlichkeit steht. Und da haben sie dann so Sachen reingetan wie darf nicht weinen, darf nicht umarmen, Macht, Kontrolle, darf keine Frau sein, nicht schwul sein und so weiter. Und ich finde es aber irgendwie, ich fände es genauso spannend, irgendwie mal so hinzugucken, was gibt es denn aber so an Männlichkeit, was auch, also wie sieht irgendwie schöne Männlichkeit aus oder warme Männlichkeit? Und da finde ich, wird irgendwie noch sehr wenig drüber geredet. Und von daher war das bei mir auch erstmal so irgendwie in den letzten Jahren irgendwie ein Prozess herauszufinden, was mag ich an mir, und was möchte ich Männliches quasi irgendwie übernehmen? Und dabei habe ich festgestellt, dass ich irgendwie wirklich gar kein Interesse habe, jetzt irgendwie, keine Ahnung, die Automotorsport zu lesen, sondern dass ich irgendwie wirklich eher so gucken möchte, wie definiere ich Männlichkeit für mich selbst. Deshalb mag ich eigentlich, also viele sagen mir auch so, warum nennst du dich überhaupt Transmann? Du könntest ja auch einfach Mann sagen. Und ich bin aber jemand, der sagt, ich mag eigentlich dieses Trans. Also ich möchte auch gar kein Cis-Mann sein oder so. Ich mag eigentlich das, was ich bin, und dass ich mir quasi irgendwie so von rechts und links Dinge dazu holen kann, die mir irgendwie gefallen oder mit denen ich was anfangen kann, und fühle mich so eigentlich ganz wohl.
Ja, erzähl nochmal, weil du schreibst trans, also trans ist sozusagen kein Substantiv Transmann, sondern trans benutzt du ja als Adjektiv. Also wenn du von dir als Transmann sprichst, dann schreibst du trans klein. Was
Genau.
hat es damit auf sich?
Also kurz nach meinem Coming Out habe ich das auch noch nicht irgendwie, habe ich das auch noch anders geschrieben oder nicht gewusst. Und dann habe ich so im Laufe der Zeit irgendwie auch mich mehr informiert und mehr gelesen. Und ich finde es ganz schön, das als Adjektiv zu benutzen, weil es eben nur eine beschreibende Eigenschaft ist von mir. Also genauso wie ich irgendwie ein großer Mann bin oder ein schlanker Mann. Und ich habe das Gefühl, wenn Transmann oder Transmensch, wenn das groß und zusammengeschrieben wird, dass das dann häufig so eine extra Kategorie aufmacht oder so, also ich fühle mich dann manchmal irgendwie wie so ein Alien, wenn ich das sehe, weil Transmenschen sind ja auch Menschen mit eben einer Eigenschaft, genauso wie Cis-Menschen eben auch diese Eigenschaft Cis haben, deshalb plädiere ich immer dafür, es klein und getrennt zu schreiben. Und dann sagen eben halt viele, ja, wenn man es klein und als Adjektiv benutzt, dann müsste man es eigentlich deklinieren. Es gibt eben viele im Deutschen, auch viele Adjektive, die nicht dekliniert werden. Also zum Beispiel eben, wenn man sagen würde, das ist ein super Vortrag, da würde man ja auch nicht super Vortrag zusammen groß schreiben, sondern super klein. Und deshalb finde ich es, oder deshalb versuche ich immer an so vielen Stellen wie möglich anzumerken, dass Trans besser klein und als Adjektiv benutzt werden sollte.
Genau, und du sagtest es ja gerade schon, du hast gar kein Interesse daran, das irgendwie unter den Tisch fallen zu lassen, sondern bist ja ganz im Gegenteil eigentlich von diesem ersten Moment an, den du in dem Buch eben beschreibst, diesen Starbucks-Moment oder dem Posting des Starbucks-Momentes auf Facebook, bist du ja eben sehr öffentlich. Du warst ja vorher schon, du hast ja schon seit langer Zeit gebloggt, hattest einen Bücherblog. Und hast dann aber eben auch angefangen über auf einem anderen Blog, Ich bin Linus, dann auch über deinen Prozess dann zu berichten. Warum hast du das gemacht? Warum bist du damit vor allem im Netz eben so stark, ja, oder warum hast du dich dafür entschieden, so sichtbar zu sein? Oder war das gar keine Entscheidung? War das etwas, das du da einfach getan hast, ohne da jetzt weiter drüber nachzudenken in dem Moment?
Ich denke da viel drüber nach, aber ich glaube, es war wirklich keine bewusste Entscheidung. Also es war nichts, was ich mir irgendwie aktiv überlegt habe, sondern war eher irgendwie, dass ich, weil ich auch, ich war ja 31 Jahre bei meinem Coming Out, und ich hatte dann auch irgendwie so das Gefühl, das muss jetzt alles raus. Also ich habe ja ganz lange nicht darüber geredet, und da war dann, glaube ich, auch einfach ein großes Mitteilungsbedürfnis auf meiner Seite, und ich habe dann irgendwie auch relativ, also ich habe dann, glaube ich, so vor allen Dingen auf Twitter auch angefangen, ein bisschen was zu erzählen, und habe einfach auch so gemerkt, es gibt ein großes Interesse einerseits und auch andererseits sehr wenig Wissen. Also ich glaube, so eine der ersten Nachrichten, die ich nach meinem Coming Out bekam, war, da hat mir eine entfernte Bekannte geschrieben, oh, ich wusste gar nicht, dass das auch andersrum funktioniert. Ich dachte nur, Männer können Frauen werden. Da habe ich dann, und ich glaube, da habe ich dann so gemerkt, so dass viele vielleicht auch so aus älteren Generationen irgendwie so ein Bild haben, glaube ich, von Olivia Jones irgendwie so im Hinterkopf, aber sonst gar nicht irgendwie weiter wissen. Und dann habe ich auch so gedacht, ach, dann ist es vielleicht auch ganz schön, wenn ich dann irgendwie was aus meinem Leben teile, weil Menschen dann irgendwie auch vielleicht etwas mitnehmen können oder lernen können. Also ich habe dann, glaube ich, auch einfach so, glaube ich, gedacht, ich nutze auch die Reichweite, die ich auch schon hatte, irgendwie auch zur Aufklärung über das Thema. Also es war, glaube ich, wirklich keine bewusste Entscheidung. Meinte, ich würde auch nie sagen, dass ich das irgendwie bereue, dass ich das so öffentlich gemacht habe. Aber ich glaube, wenn ich mir irgendwie vor 3 Jahren so allen Konsequenzen bewusst gewesen wäre, weiß ich nicht, ob ich das nochmal so entschieden hätte, weil ich glaube, dass es auch, dass es mich so in den letzten 3 Jahren auch sehr viel Ressourcen oder Energie gekostet hat, immer wieder zu erklären oder so öffentlich über mich zu sprechen und so viel von mir zu teilen, und dass diese Energie, glaube ich, dann auch mir bei anderen Dingen einfach gefehlt hat, weil eigentlich, glaube ich, waren so, sollten so die letzten 3 Jahre auch eine für mich sehr schöne Zeit sein, weil ich ja auch so in der, ich bin ja quasi gerade in meiner zweiten Pubertät, ich erlebe auch viele schöne Dinge oder Dinge, die ich eigentlich genießen sollte, und ich bin an vielen Stellen gar nicht so richtig dazu gekommen, alles zu genießen, weil ich einfach so irgendwie ja, mit den Konsequenzen beschäftigt war, davon, dass ich das so öffentlich oder so öffentlich darüber spreche. Und trotzdem glaube ich, dass es wichtig ist, was ich mache. Aber ich bin auch irgendwie so an dem Punkt angelangt, dass ich manchmal denke, so ich setze mir vielleicht jetzt noch irgendwie einen gewissen Zeitrahmen, in dem ich so gesellschaftliche Aufklärung über dieses Thema betreibe und dann vielleicht irgendwie mich auch irgendwann mal einem anderen Thema zuwende. Also ich würde, glaube ich, auch irgendwann gerne einfach nur noch Buchhändler sein und nicht immer irgendwie so der Erklärbär für Trans-Themen. Also oder nicht immer nur über mich selber sprechen und schreiben, sondern auch gerne irgendwann mal, glaube ich, über andere Dinge. Aber da gucke ich einfach irgendwie, mit was ich mich oder wie ich mich wohlfühle, und entscheide dann, was ich tue, glaube ich.
Du beschreibst ja, genau, du hast es gerade gesagt, du warst 31 zu dem Zeitpunkt, als du dann diesen Starbucks-Moment hattest und dort zum ersten Mal deinen Namen, deinen echten Namen genannt hast. Und du beschreibst in dem Buch aber auch, da schaust du ja in den Anfangskapiteln eben zurück, auch auf deine Kindheit und deine Pubertät, dass du eigentlich schon mit 16 selbst das Blog eines Transmannes gelesen hast und damals auch schon dachtest, dass du das bist, dass du das auch möchtest, dass dich das endlich glücklich machen würde. Und dann hat es aber nochmal 16 Jahre gedauert, bis du dein erstes Coming Out hattest.
Ja, das ist, also ich würde nicht sagen, ich hadere auch damit, aber natürlich denke ich manchmal so darüber nach, wie hätte mein Leben sein können, wenn ich irgendwie mich schon vor 16 Jahren geoutet hätte oder so. Ich glaube, bei mir hat es unglaublich lang gedauert, würde ich sagen. Ich glaube aber, also es gibt ja auch noch Menschen, die quasi, bei denen es noch länger dauert als bei mir. Das ist mir auch irgendwie immer wieder wichtig zu sagen, dass es, glaube ich, kein zu spät oder zu alt gibt. Es ist irgendwie egal, wann du dazu kommst, so, weil das war irgendwie schon so eine Sorge, die ich hatte, dass ich irgendwie so mit 31 dachte, sowas tut man nicht mehr mit 31, ich bin zu alt. Und dann habe ich festgestellt, nee, das stimmt gar nicht. Aber ich glaube, dass es bei mir so lange gedauert hat, hatte auch viel damit zu tun, dass ich, glaube ich, lange Zeit viel darüber nachgedacht habe, irgendwie was. Wie kann ich es anderen Menschen recht machen? Oder was tue ich vielleicht auch anderen Menschen an, wenn ich diese Entscheidung treffe? Und da hat für mich natürlich auch lange Zeit, habe ich irgendwie noch so gedacht, ja, was tue ich meinen Eltern an, als ich irgendwie 16, 17, 18 war? Später war ich dann in einer langjährigen Partnerschaft, wo ich das Gefühl hatte, ich nehme vielleicht auch irgendwie lieber Rücksicht irgendwie auf meine Partnerin. Und im Sommer 2017 hatte ich dann so zum ersten Mal den Moment, da habe ich mich getrennt, hatte quasi irgendwie nicht mehr so präsent den Gedanken, was denken meine Eltern, also weil man, glaube ich, so mit Anfang 30 das vielleicht nicht mehr irgendwie so denkt wie mit 16. Und da hatte ich, glaube ich, so zum ersten Mal seit Jahren den Moment, wo ich gedacht habe, ich kann jetzt einfach ganz für mich alleine entscheiden, was mir gut tut und was ich tun möchte. Und dann bin ich diesen Weg gegangen, aber ja, ich versuche halt nicht so viel darüber nachzudenken, hätte ich das vielleicht auch schon mit 16 machen können oder mit 20, oder wie wäre mein Leben dann verlaufen, wenn ich das getan hätte. So, ich versuche jetzt mein Leben zu genießen und so viel wie möglich nachzuholen von dem, was ich verpasst habe. Also ich glaube, ich mache jetzt so mit 34 auch viele Dinge, die andere so mit 16 getan haben. So, also,
Was denn zum Beispiel so?
ach, ich glaube, ich gehe zum Beispiel unglaublich gerne shoppen. Und manchmal, wenn ich dann so mit Freundinnen spreche und sage, oh, ich gehe jetzt shoppen, da hat jetzt letztens eine gesagt, also sowas habe ich mit 16 gemacht. So. Oder auch so, irgendwie, keine Ahnung, ich habe letztens mit einem Freund so darüber gesprochen, irgendwie, was ich so irgendwie für Dates habe oder wie irgendwie so mein Tinder Planet Romeo Verhalten ist. Und dann hat er so gesagt, das klingt genauso wie die schlechten Dates, die ich mit 16 hatte. Und
Du musst jetzt durch alles noch mal durch, glaubst
ja,
du?
also ich glaube, dass ich jetzt so Sachen mache, die irgendwie andere in ihrer Pubertät oder in ihrer ersten Pubertät machen. Aber ja, also.
Aber du scheinst es ja zu genießen, weil ich muss ehrlich gesagt sagen, ich wünsche mich nicht aktiv in meine Pubertät zurück. Ich bin sehr froh, dass sie in der Vergangenheit liegt und ist, glaube ich, ein Teil meines Lebens, den ich nicht gern noch mal durchleben würde.
Also es ist wirklich so teils, teils. Ich glaube, es ist wirklich wie jede Pubertät. Also es gibt irgendwie so natürlich Sachen, über die ich mich freue. Irgendwie sei es zum Beispiel halt, dass meine Stimme tiefer geworden ist oder irgendwie, dass ich merke, so mir wachsen überall Haare. Und dann gibt es aber auch so, weiß ich nicht, so Stimmungsschwankungen oder irgendwie, dass ich manchmal Sachen mache, wo ich denke, oh, warum tust du das eigentlich und so. Und das schiebe ich dann häufig auf die Pubertät. Aber es ist, ich glaube, ich genieße es auch einfach sehr, dass ich überhaupt so diese Möglichkeit habe, eine zweite Pubertät zu machen und quasi endlich so das zu bekommen, was ich mir so sehr wünsche. Und deshalb, ja, ich glaube, so insgesamt ist es für mich sehr positiv mit all den negativen ja, Nebeneffekten.
Genau. Du hattest eben schon mal so kurz anklingen lassen, dass du eben vielleicht im Nachhinein nicht mehr alles ganz so offenherzig teilen würdest oder ein paar Sachen auch anders machen würdest, als du sie gemacht hast. Und ich wollte jetzt nicht gleich zum Anfang darüber sprechen, aber ich würde trotzdem gerne noch mal darüber sprechen, weil du auch in dem Buch eben ein Kapitel darauf verwendest oder mehrere Kapitel dann darauf verwendest, über die Erfahrungen zu schreiben, die du dann mit Hasskommentaren im Netz gemacht hast, die dann eigentlich auch nicht im Netz geblieben sind. Genau, also du hattest, ich glaube, angefangen hat es auf Twitter, wo du dann angefangen hast, Nachrichten zu bekommen. Willst du dazu kurz nochmal was erzählen?
Genau, also ich habe ja, ich würde sagen, ich habe seit Oktober 2017 darüber gesprochen auf Twitter und dann ging das auch relativ schnell eigentlich los, dass ich auch irgendwie so, ich glaube im Dezember 2017 auch zum ersten Mal so Hassnachrichten bekommen habe oder irgendwie darauf aufmerksam. Also ich war ja vorher als Buchblogger, glaube ich, wirklich auch in so einer Twitter-Blase. Wo wir nur über Bücher gesprochen haben und wo ich irgendwie überhaupt nicht mitbekommen habe, dass es auch sowas wie Hass im Netz gibt oder Sift-Twitter oder so. Das war für mich irgendwie eine völlig fremde Welt und ich weiß noch, ich glaube, darüber schreibe ich auch im Buch, dass ich im Sommer 2017 auf der Republika war und da war so ein Talk mit Tarek Tesfu und Juna Grossmann, die Hasskommentare vorgelesen haben, die sie irgendwie erhalten und da habe ich noch so, als ich da irgendwie beisaß, so gedacht, das ist ja, sowas wird mir nicht passieren. Ich spreche ja nur über Bücher. Das war für mich irgendwie völlig, weiß ich, also konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass es auch sowas gibt und so. Und dann ging das im Dezember 2017 tatsächlich los, dass ich dann so die ersten Nachrichten bekommen habe und dass Menschen einfach so darauf aufmerksam geworden sind, worüber ich schreibe oder was ich mache und dann irgendwie zum Beispiel angefangen haben, ja, zu recherchieren, wie ist mein alter Name, alte Fotos von mir rausgesucht haben und ich bin halt einfach ja mit allem sehr offen umgegangen. Also ich habe gesagt, wo ich arbeite, ich hatte in meinem Impressum meine Adresse, meine Wohnadresse stehen und ich hatte halt auch lange Zeit nicht irgendwie gedacht, das sind irgendwie Dinge, die ich verheimlichen müsste oder so. Also
Du kanntest das Internet bisher bis dahin nur von seiner kuscheligeren
ja,
Seite.
wirklich. Und also ich habe mir einfach keinen Grund vorstellen können, warum ich zum Beispiel nicht meine Adresse in mein Impressum schreiben sollte oder so. Also das war für mich einfach außerhalb jeder Vorstellung. Und dann haben die eben auch so, haben Leute so geschrieben, sie rufen bei mir im Buchladen an und fragen nach meinem alten Namen oder würden halt vorbeikommen. Und das hat mir schon einfach auch sehr große Angst gemacht. Und ich bin dann auch relativ schnell, also auch dann, glaube ich, schon als das zum ersten Mal aufgekommen ist, bin ich relativ schnell auch tatsächlich zur Polizei gegangen und habe das alles zur Anzeige gebracht. Und das wurde dann alles ein paar Monate später wieder eingestellt, weil die Polizei keine Nutzerdaten von Twitter bekommen hat zu den betreffenden Profilen. Und dann ist das alles komplett im Sande verlaufen. Und dann hat das einem ab dem Moment auch nie wieder aufgehört, dass ich einfach immer wieder, dass unter meinen Tweets oder in meinem Nachrichteneingang oder auf den Profilen von irgendwelchen Nutzern irgendwie über mich geschrieben wurde. Und dann hat sich das bei mir eben auch so entwickelt, dass es eben nicht nur digital gewesen ist, sondern dann auch analog. Also einer der Menschen, der irgendwie da besonders aktiv beteiligt dran war, hatte als Profilbild eine Erdbeere. Und dann bin ich einfach zum Beispiel mal morgens zur Arbeit gegangen und dann klebten draußen an der Scheibe Erdbeeraufkleber.
Ich finde, das ist tatsächlich, das war auch eine Szene in dem Buch, wo es, da läuft es einem echt kalt den Rücken runter, wenn man sowas liest. Und gleichzeitig fand ich es aber, das beschreibst du ja auch, es ist ja sehr schwer, jemandem zu erklären, warum jetzt der Umstand, dass jemand einen Aufkleber, einen Erdbeersticker hinklebt oder vielleicht auch eine Packung Erdbeeren mitbringt in den Laden, eben kein Akt der Freundlichkeit ist oder nicht harmlos ist, sondern eben ein Verweis auf so ein, wir sehen dich, wir wissen, wo du bist und damit eben was sehr Bedrohliches hat.
Ja, das war, glaube ich, auch für mich so lange Zeit so das Schwierigste, dass es irgendwie echt schwer verständlich war. Also schwer war für mich, das verständlich zu machen, wie sich das für mich auch angefühlt hat, quasi so dieses, wir beobachten dich, also dass das für mich irgendwie kein Spiel war oder kein kommunikativer Austausch oder so, sondern dass ich mich wirklich irgendwie auch bedroht gefühlt habe. Und dann hat ja tatsächlich jemand auch mal eine Schale Erdbeeren abgegeben und dann hatte ich da irgendwie ein Foto von gemacht und das auf meiner Facebook-Seite geteilt. Und dann haben halt wirklich so Leute geschrieben, hast du dir mal überlegt, dass das vielleicht einfach ein Entschuldigungsangebot sein könnte? Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das irgendwie, was das für so ein Mechanismus ist, dann, dass Leute dann vielleicht auch erstmal so annehmen, dass das vielleicht irgendwie eine nette, freundliche Geste ist. Aber ich hatte dann irgendwie auch das Gefühl, ich kann mich gar nicht verständlich oder kann gar nicht verständlich machen, was das für mich bedeutet. Und dann ist das so im Laufe der Zeit irgendwie für mein Empfinden immer schlimmer geworden. Und im letzten Jahr im Sommer ist dann irgendwie an 2 Tagen hintereinander sind dann auch tatsächlich Menschen halt in den Buchladen gekommen. Also einer hat mich mit der Handykamera gefilmt und mit meinem alten Namen angesprochen und wurde dann von meiner Kollegin eben rausverwiesen. Dann wurde das Video davon später auf Twitter geteilt. Und ein anderer hat sich halt von mir, also ist reingekommen und hat behauptet, er hätte einen Neffen, der trans ist und würde nach Büchern suchen und hat sich quasi von mir beraten lassen und dann am Ende aufgeklärt, dass das halt, also hat er meinen alten Namen gesagt und ist dann rausgerannt, was natürlich auch irgendwie, also ich musste dann, bin dann auch immer so ein bisschen geschwankt zwischen, irgendwie ist es ja auch so ein bisschen schon fast irgendwie lächerlich, dass Menschen so etwas tun und gleichzeitig hat es sich für mich einfach auch sehr bedrohlich oder ja, sehr einschüchternd angefühlt, dass Menschen tatsächlich so an meinen Arbeitsort kommen und irgendwie ihre Freizeit mit so etwas verbringen. Und dann bin ich auch umgezogen und dann war das, glaube ich, ist das jetzt tatsächlich ein Jahr her, dass ich dann irgendwann mal meine Wohnung verlassen habe und gesehen habe, dass jemand die Klingel- und Briefkastenschilder ausgetauscht hat. Also dass jemand dort meinen alten Namen hingeklebt hat.
Genau, und dir Post im Briefkasten auch hinterlassen
Genau,
hat.
und auch im Briefkasten lag dann so ein Schild mit einem Erdbeeraufkleber und das war dann so wirklich, glaube ich, ich habe bis dahin immer noch so gedacht, ja, ich kann damit irgendwie umgehen und so. Und das war dann wirklich so ein Moment, wo ich gedacht habe, das hat jetzt so eine Dimension erreicht, die mir einfach, also die mir unglaubliche Angst macht. Und dann stand irgendwie 2 Wochen später, stand jemand dann an einem Samstagabend eine Stunde vor meiner Wohnungstür und hat einfach geklingelt und geklopft. Und ich habe die Polizei angerufen und die Polizei ist nicht gekommen. Also die Polizei hat gesagt, ich soll mal quasi durch den Spion gucken, ist vielleicht der Pizzabote.
Ah ja.
Ja, wie wir die Polizei kennen. Und das war irgendwie, also das hat, glaube ich, nochmal viel für mich verändert, weil das mir wirklich sehr, sehr große Angst gemacht hat und wo ich dann auch einfach so gemerkt habe, dass das hat irgendwie so eine Dimension, damit kann ich schlecht umgehen irgendwie. Also wenn es auch so irgendwie wirklich so die eigenen vier Wände betrifft. Also wenn ich merke, ich fühle mich in meiner Wohnung einfach unsicher und nicht nur an meinem Arbeitsplatz. Und ich bin eh seit mehr als 2 Jahren in Therapie bei einer Therapeutin, die auf Hass im Netz spezialisiert ist. Und das hat mir, glaube ich, also ohne sie hätte ich das überhaupt nicht irgendwie, glaube ich, so lange ausgehalten, weiter im Internet aktiv zu sein, weil sie mir, glaube ich, unglaublich viel dabei geholfen hat, das auch von mir so ein bisschen zu trennen. Also ich habe lange Zeit, glaube ich, so immer gedacht, so was mache ich falsch? Was stimmt nicht mit mir, dass mir das passiert irgendwie? Also bin ich irgendwie zu laut oder stimmt mein Ton nicht oder so? Und das war, glaube ich, so eine der ersten Dinge, die sie mir beigebracht hat, dass das nichts mit dem zu tun hat, was ich mache, sondern dass ich irgendwie oder auch nichts mit dem zu tun hat, was ich bin, sondern dass ich eher irgendwie als Symbol für irgendwas stehe, was Menschen ärgert oder aggressiv macht oder verunsichert und dass sich das deshalb so dann auf mich fokussiert. Sie hat das ganz schön gesagt, dass das quasi, also dass ich irgendwie halt Opfer von diesem Hass im Netz geworden bin, ist irgendwie wie so ein Verkehrsunfall. Also ich kann nichts dafür, dass es mich getroffen hat. Es liegt nur in meiner Hand, wie ich mit den Folgen davon umgehe. Und das hat mir nochmal so ein bisschen geholfen, mich auch irgendwie, glaube ich, nicht davon unterkriegen zu lassen. Und ich bin ja auch immer noch aktiv und ich habe jetzt trotzdem dieses Buch geschrieben, obwohl ich so in den letzten 12 Monaten immer wieder an so einen Punkt gekommen bin, wo ich mich gefragt habe, will ich dieses Buch überhaupt noch schreiben? Also will ich auch noch mehr Öffentlichkeit oder irgendwie, wie geht das weiter? Was könnte mir noch passieren und so weiter? Aber es war mir halt trotzdem wichtig, dieses Buch zu schreiben. Da kann ich noch mal ganz kurz auf die Geschichte zurückgreifen vom Anfang mit dem Kaffeebecher, weil tatsächlich sollte eigentlich auf dem Cover ein Foto von mir sein. Und als es dann schlimmer geworden ist mit dem, also als der vor meiner Wohnungstür stand und so weiter, da habe ich dann bin ich irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ich kann mir noch vorstellen, dieses Buch zu machen, aber ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass da quasi mein Gesicht drauf ist. Also ich brauche auch diesen Kaffeebecher, um mich irgendwie auch zu schützen oder abzugrenzen. Ich möchte nicht, dass dieses Buch irgendwie in den Buchläden liegt und alle mein Gesicht sehen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was ich lernen musste, dass ich quasi meine Therapeutin bezeichnet das immer als Kreis der Würde, dass ich quasi sagen kann, das und das ist mir wichtig und deshalb verteidige ich das. Und dann habe ich festgestellt, mir ist es nicht wichtig, dass da ein Foto von mir drauf ist. Ich fühle mich wohler, wenn da etwas anderes drauf ist. Und so ist dann halt der Kaffeebecher entstanden.
Und gleichzeitig habe ich aber gesehen, warst du zum Beispiel ja gerade im Zeitmagazin in dieser Rubrik Ich habe einen Traum, wo du dann mit geschlossenen Augen fotografiert wurdest. Das heißt, du entscheidest einfach von Situation zu Situation neu. Womit fühlst du dich sicher? Was willst du? Was willst du nicht mehr?
Genau, also es war für mich zum Beispiel auch, als es auch noch keinen Corona gab und so, war für mich zum Beispiel auch lange unklar, möchte ich überhaupt Lesungen machen? Also möchte ich überhaupt irgendwie an andere Orte, wo ich irgendwie nicht weiß, irgendwie, ob da irgendwer auftaucht oder ob mir da irgendwas passieren könnte und so weiter. Und das entscheide ich einfach so je nach Gefühl und wie es sich für mich anfühlt, ob es sich richtig anfühlt oder gut anfühlt, was ich mache und wozu ich quasi Ja sage. Und das musste ich auch erstmal lernen, dass ich auch zu Dingen Nein sagen darf, wo ich merke, da habe ich kein gutes Gefühl.
Ja, das, was du beschreibst, ist ja etwas, das viele beschreiben, die eben im Internet Hasskommentare, Drohungen erhalten, dass es eben nicht im Netz bleibt. Also ich finde, in deinem Fall ist es jetzt besonders krass schon gewesen, dass es eben nicht nur an deinen Arbeitsplatz, sondern dann auch eben bis zu deiner Wohnung reichte. Und das hatte für dich ja auch ziemlich weitgehende Konsequenzen. Also soweit ich weiß, hast du ja dann auch einen Job tatsächlich verlassen, weil du dich eben an diesem Arbeitsplatz dann nicht mehr sicher gefühlt hast. Und du plädierst dafür, dass man eigentlich nicht mehr von Hass im Netz spricht, sondern ja, dafür irgendwie einen anderen Begriff oder vielleicht einfach nur von Hass sprechen sollte und sich diesen Zusatz im Netz einfach klemmt.
Ja, ich habe das Gefühl, oder ich habe auch, ja, auch selber jetzt noch keinen wirklich besseren Begriff oder so, aber ich habe mein Gefühl bei Hass im Netz ist, dass es häufig so ein bisschen verharmlost. Also das ist zum Beispiel auch einer der Ratschläge, den ich sehr häufig bekommen habe, jetzt irgendwie von FreundInnen oder auch von der Polizei, ja, dann machen Sie doch das Internet aus oder dann melden Sie sich doch von Twitter ab. Und ich glaube,
das ist ungefähr so praktisch wie der Hinweis, dann benutzen Sie doch den Bürgersteig nicht mehr, so ein bisschen, ist mal mein Eindruck. Dann gehen Sie doch einfach nicht mehr raus.
Ja, so ungefähr. Und ich finde das einer der am wenigsten hilfreichen Ratschläge, weil ich habe auch ganz häufig das Internet ausgemacht und ich habe mich auch immer mal wieder von Twitter zurückgezogen. Aber ich glaube, dass das eben quasi nicht das Grundproblem löst und dass auch diese Menschen nicht aufhören, so etwas zu tun, nur weil sich einzelne Personen von Twitter abmelden, dann finden sie ein paar Wochen später ein anderes Opfer, mit dem sie sich beschäftigen. Und ich glaube irgendwie, dass es schon wichtig wäre, da eher irgendwie den Fokus drauf zu legen, dass das ein größeres gesellschaftliches Problem ist, jetzt als einfach irgendwelche Hasskommentare im Internet.
Du bist zu HateAid gegangen, du hast ja auch die Therapeutin gesucht, hast du gesagt, du hast ja aber auch sehr viel Unterstützung von deinen FreundInnenkreis, Bekanntenkreis auch geholt. Ist es auch etwas, was du generell anraten würdest, dass man eben dann rausgeht und ganz aktiv das auch einfordert?
Ja, auf jeden Fall. Also mir hat es total geholfen, eben nicht alleine zu bleiben mit dem, was mir passiert, sondern wirklich aktiv mir Hilfe zu suchen und einfach meine Therapeutin zu haben, zu Beratungsstellen zu gehen. Ich war bei der mobilen Beratung gegen rechts, um einfach irgendwie auch so das Gefühl zu haben. Also mir hat es einfach total geholfen, zum Beispiel eben zu lernen, ich mache nichts falsch, es passiert auch anderen, wir können uns irgendwie auch zusammentun, um uns irgendwie gegenseitig zu unterstützen. Das hat glaube ich, bei mir viel dazu beigetragen, dass ich jetzt auch immer noch im Internet aktiv sein kann.
Du beschreibst an einer anderen Stelle im Buch, dass du den Eindruck hast, dass sozusagen dieses Transitioning etwas sein wird, das dein ganzes Leben lang andauert und dass es wie so ein Spiel ist, wo man eben auf immer neue, nächste Level kommt. Was würdest du sagen, auf welchem Level bist du jetzt und wo hoffst du als nächstes noch hinzukommen?
Ah, schwer zu sagen. Ich glaube, ich bin auf jeden Fall nicht mehr ganz am Anfang, sondern schon so irgendwie habe das erste Drittel vielleicht hinter mich gebracht. Aber was für mich jetzt halt zum Beispiel noch so ansteht, ist, dass ich gerne noch noch die Brustentfernung hätte. Das ist für mich noch irgendwie, glaube ich, so ein ganz wichtiger Schritt, um noch ein Level weiterzukommen. Und oder auch ein Schritt, von dem ich mir dann auch noch sehr viel verspreche, weil ich glaube, also ich habe auch eine recht große Oberweite für mein Empfinden und denke zum Beispiel jetzt schon irgendwie oder träume schon sehr viel davon. Ich war jetzt so im Sommer an der Ostsee und habe mir immer vorgestellt, so wie wäre das, wenn ich jetzt in einem Jahr hier bin und einfach quasi so Boxershorts tragen kann und ins Wasser laufen. Oder dann irgendwie nach dem Duschen mir ein Handtuch so um die Hüften wickeln kann. Das sind einfach noch so quasi so Goals, die ich habe, die ich unbedingt erreichen möchte und von denen ich glaube, dass sie mein Leben nochmal einen richtigen Schub geben oder es halt nochmal deutlich besser machen. Und das ist irgendwie auf jeden Fall noch etwas, wo ich hin möchte. Und ich glaube so, weiß ich nicht, das kam jetzt so in den letzten Wochen oder Monaten bei mir immer noch öfter auf, dass ich irgendwie jetzt so zum Beispiel das Gefühl hatte, dass ich jetzt so in den ersten 3 Jahren auch viele Schritte einfach so abgearbeitet habe und so ein bisschen durchgehechelt bin und jetzt irgendwie so an den Punkt gekommen bin, wo ich auch irgendwie mich gerne irgendwann mal so zurücklehnen möchte und auch genießen will. Also ich habe auch so das Gefühl, dass mein Körper jetzt schon immer mehr irgendwie auch so ein Zuhause für mich geworden ist, aber trotzdem fühle ich mich noch nicht endgültig wohl da drin. Und ich habe jetzt so in den letzten Wochen angefangen, irgendwie auch so in Richtung autogenes Training, Meditation, Körperarbeit irgendwie. Also wie kann ich mich noch wohler, selbstbewusster mit mir und mit meinem Körper fühlen? Und da glaube ich, kann ich auch noch irgendwie, keine Ahnung, einige Level weiterkommen und so. Also ich freue mich, glaube ich, einfach so auf all das, was noch vor mir liegt. Also ich glaube, da kommt noch einiges.
Ja, und ich hoffe, dass wir noch eine Weile mitlesen können, dass du noch eine Weile weiter berichtest, bevor du dann vielleicht einfach wieder verdienterweise zum Buchbloggen oder zu welchem anderen Thema auch immer übergehen kannst, wenn es dir dann irgendwann zu viel wird oder du merkst, du willst einfach dich mal wieder mit was anderem beschäftigen.
Ich hoffe, glaube ich, wenn ich das nur noch ganz am Ende sagen kann, ich hoffe einfach, glaube ich, dass irgendwann so mein gesellschaftlicher Auftrag erfüllt ist, weil sich vielleicht wirklich auch etwas geändert oder verbessert hat. Also weil es einfach mehr Wissen gibt oder bessere Gesetze oder mehr Reichweite für Transmenschen oder mehr Repräsentation. Also ich glaube, ich hoffe irgendwann quasi sagen, dass ich sagen kann, jetzt habe ich einen Teil meiner Arbeit erledigt.
Also ich glaube, dass du einen Teil deiner Arbeit erledigt hast, das kannst du jetzt schon sagen. Ich kann nur aus der Perspektive als Feministin sprechen. Ich glaube, die Vorstellung, dass es noch in unserem zu unserer Lebenszeit passiert, ist sehr positiv gedacht. Und vermutlich müssen wir uns irgendwann, also wahrscheinlich können wir uns einfach noch den Rest unserer Leben die Münder fusselig reden oder eben irgendwann mal entscheiden, dass wir uns dann doch auch die ganze Zeit, vielleicht nebenher auch schon mit anderen Dingen, auch beschäftigen wollen. Ich glaube, ich habe manchmal den Eindruck, man muss dann vielleicht für sich entscheiden, sagen, wann ist der Punkt, an dem man vielleicht auch eine Pause braucht, weil ich glaube, der Aktivismus hört so schnell nicht auf.
Nee, das stimmt. Ich glaube, dann muss ich auf mich gucken und ja, mal schauen.
Okay, ich danke dir sehr für das Gespräch.
Sehr gerne.
Falls ihr jetzt noch interessiert seid, weiterzulesen, in unseren Shownotes findet ihr natürlich die Links zu Linus Twitter-Account, zum Blog, zum Buch und zu anderen Beiträgen und Artikeln, die du im Tagesspiegel vor allem geschrieben hast. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr diesen Podcast irgendwo hört, wo man ihn empfehlen kann, freuen wir uns, wenn ihr uns eine Empfehlung gebt. Dann wird er nämlich sichtbarer. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von NPP. Ciao, Linus.
Tschüss.